Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Podcast-Reihe rund um die Kampagne Geschichten aus dem Schatten zu Der Schatten des Dämonenfürsten. Ganz schön lange Titel.
Es ist sehr schattig, ja.
Es ist sehr schattig, ne, obwohl eigentlich ist es heute sehr sonnig, aber die Kampagne ist jetzt raus und jetzt werden wir nach und nach die Kampagne auch im Podcast vorstellen. Wie schnell das geht, hängt auch so ein bisschen von unserem eigenen Spiel ab, denn wir stecken in der Kampagne. Also Daniel leitet die einmal für uns. Ich selber spiele sie auch mit einer Gruppe, dann als Spielleiter. Da sind wir allerdings noch, hinkt mal ein ganzes Stück hinterher, da muss ich mal wieder einen neuen Termin finden. Um vielleicht die Begrüßung abzuschließen, habt ihr schon gehört, Daniel ist auch mit dabei. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, hallo.
Ich bin Patrick und in dieser ersten Folge wollen wir noch gar nicht uns in die Abenteuer reinstürzen. Es sind ja 11 Abenteuer in dem Band drin, so dass man wirklich von der Stufe 0 bis zur Stufe 10 das Ganze auch durchspielen kann, sondern wir gucken, bleiben einen Schritt vorher stehen, Daniel.
Genau. Wichtig ist natürlich, wer diese Kampagne noch spielen möchte, also wer noch Spieler ist, der sollte jetzt diesen Podcast ausmachen, denn wir werden natürlich jetzt alles erklären und Zusammenhänge herstellen, die man nur als Spielleiter brauchen kann. Also als Spieler verdirbt man sich so ein bisschen den Spaß. Wie du schon sagtest, ich würde gerne in der ersten Episode gerne so ein Fundament schaffen für den Spielleiter. Das heißt also, wer sich die Episode angehört hat, weiß so ungefähr, worum es geht, weiß, welche wichtigen Figuren innerhalb der Kampagne sind und auf welche man Acht geben muss und weiß, wie der Ablauf der ganzen Kampagne sein wird, in etwa. Aber bevor wir uns mit den einzelnen Nichtspielercharakteren beschäftigen, beginnen wir erstmal ganz grob mit der Vorbereitung. Ich habe mal ein Interview mit Robert Schwalb geführt und fand das ganz interessant, wie er dieses Regelwerk aufgebaut hat, nämlich, dass man zwar einen ganzen Strauß an Ideen bekommt, aber du nicht alle brauchst. Und genauso ist es auch mit der Kampagne. Die Kampagne hat 11 Abenteuer, die führt dich also von Stufe 0 bis zur Stufe 10. Und ich hatte schon beim Lesen den Eindruck, dass man nicht zwangsläufig alle Abenteuer spielen muss. Das heißt also, je nachdem, welche Richtung die Spieler einschlagen, kann das gut sein, dass man vielleicht den einen Aspekt der Kampagne ein bisschen mehr herausarbeitet und den anderen ein bisschen weniger benutzt. Vielleicht benutzt man auch eines der Abenteuer aus den anderen Heften, die so erschienen sind oder aus dieser Masse an Abenteuern, die Schwalb selbst rausgebracht hat. Gleichzeitig setzt sich das im Grunde durch die ganze Kampagne durch. Das heißt also, wir haben auch ganz viele Nichtspielercharaktere, die irgendwie vorkommen. Wir haben ganz viele Abenteuer-Aufhänger, die irgendwie da drin vorkommen. Die sind aber nicht alle zwangsläufig zu nutzen in der Kampagne. Das habe ich festgestellt, als ich das geleitet habe.
Ich glaube, was damit auch gesagt ist, es ist nicht so, dass die Kampagne jetzt eine sehr enge Bindung aneinander hat. Das zeigt ja schon die Austauschbarkeit von einzelnen Geschichten. Es gibt natürlich den großen roten Faden, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Den muss man dann vielleicht in dem einen oder anderen Abenteuer, was man austauscht, nochmals irgendwie auftauchen lassen, damit es nicht so ganz willkürlich wirkt. Aber es ist nicht wie bei anderen Kampagnen, die ich auch schon gespielt habe, wo wirklich das eine sehr massiv auf das andere aufbaut oder das Ganze wie ein langgezogener Film oder sowas wirkt, sondern es hat eben so ein bisschen was Episodenhafteres mit einem roten Faden.
Es ist Flexibilität und es ist kein Abenteuerfahrt oder es ist auch kein Berge des Wahnsinns oder sowas.
Genau.
Man hat als Spielleiter hier Freiheit, man muss diese Freiheit auch nutzen als Spielleiter. Also man sollte die Ideen der Spieler aufgreifen, wenn man feststellt, oh, der NSC ist interessant, den sollte ich mal öfter vorkommen lassen, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, als Spielleiter das auch zu tun. Das bietet einem die Kampagne.
In dem Zusammenhang sollte man noch mal kurz was zu den Länge der Abenteuer sagen. Das ist ja bei der Schatten des Dämonenfürst generell so gehandhabt, dass die nicht sich über 5 Spielabende ziehen, sondern so für einen, bei längeren vielleicht 2 Spielabende so von den 3 bis 4 Stunden ausgehend ziehen können. Immer so ein bisschen unterschiedlich, wie viel Charakterspiel womöglich reinkommt. Das ist ja nie vorhersehbar, aber die Abenteuer sind auch so minimal von der Länge unterschiedlich. Das eine kriegt man, glaube ich, sehr gut an einem Abend durch. Bei dem anderen braucht man vielleicht auch mal ein bisschen länger.
Genau, es gibt komplexere und weniger komplexere Sachen. Es gibt auch einen sehr großen Genre-Mix. Also wir haben Teilweise haben wir ein personengeführtes Abenteuer, wo es dann darum geht, ein Beziehungsgeflecht irgendwie aufzudröseln als Spieler. Oder wir haben ein kleines Detektivabenteuer. Oder wir haben auch einen Dungeon Crawl. Das gibt's alles in verschiedenen Varianten. Bevor man allerdings startet, lohnt es sich natürlich, ein paar Gedanken zu machen als Spielleiter, welche Hausregeln ich vielleicht einsetze. Und das fängt bei uns mit der Charaktererschaffung an. Also als wir die Kampagne angefangen haben, habe ich mir überlegt, ich möchte die Kampagne gerne etwas weniger fantastisch machen. Ich möchte sie etwas bodenständiger machen. Das bedeutet, ich habe folgende Dinge aus der Charaktererschaffung rausgekürzt. Man spielt keine Uhrwerke, keine Goblins, keine Orks, sondern eigentlich nur Menschen, Zwerge, Halblinge. Das sind die Grundabstammungen, die wir in unserer Kampagne hatten. Wir haben alles etwas realistischer gemacht. Also diese ganzen Bereiche des Steampunks habe ich auch eher runtergespielt. Und genauso habe ich ausgewürfelt, was die eigentliche Bedrohung war, was der Schatten des Dämonenfürsten ist. Es gibt im Buch eine W20-Tabelle im Grundregelwerk und die Grundannahme des gesamten Settings ist, dass die Zivilisation kollabiert. Das bedeutet, der Orkkönig sitzt auf dem Thron, weil er den Imperator getötet hat. Diese Variante gibt's bei uns nicht in der Kampagne. Ich habe was anderes ausgewürfelt und das haben die Spieler noch gar nicht bemerkt, dass das existiert.
Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben auch die andere Hausregel, glaube ich, gar nicht gemerkt, weil bei uns, glaube ich, keiner die Idee hatte, einen der etwas abgedrehteren Grassen zu spielen, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Aber kann ja auch sein, dass du es gesagt hattest und wir das ohne Diskussion angenommen hatten.
Aber auch hier, ne, es steht einem völlig frei, also das kann das eben entsprechend gestalten. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Also es funktioniert dann eben weiterhin und das gefällt mir eigentlich sehr gut.
Genau, also bei mir in der Runde gibt es ein Uhrwerk und weiß gar nicht, ob der andere ein Ork war. Auf jeden Fall gibt's da schon die etwas abgedrehteren Elemente.
Ja, tut dem Spiel auch durchaus gut. Also genau. hat verschiedenste, gibt's dann immer wieder verschiedene Sachen, die man dann irgendwie neu entdecken kann und so. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Dementsprechend hat sich natürlich bei mir in den weiteren Abenteuern ein bisschen was getan. Also manche Abenteuer habe ich dann entsprechend verändert. Ich habe auch insgesamt die Abenteuer so ein bisschen verändert. Das kann man alles in meinen Kampagnennotizen dann nachlesen, die irgendwann online kommen. Also nach und nach, das sind alles so handschriftliche Notizen, die ich mir gemacht habe, die ich dann auch nochmal ein bisschen ordentlicher aufgeschrieben habe, muss ich fairerweise zugeben, weil meine eigentlichen Notizen kann man schwerlich lesen. Das heißt also, das sind im Grunde meine bereinigten Notizen, so würde ich es mal nennen, damit man so ungefähr sieht, worauf es hinausläuft. Gut, das waren so die Hausregeln. Es gibt in dem Buch Forbidden Rules gibt's noch so zwei, drei andere Hausregeln, die ich ganz spannend fand. Und zwar einmal gibt es Zwischenereignisse innerhalb des Spiels, die immer dann stattfinden, wenn ein Abenteuer abgeschlossen ist, so dass ein bisschen Zeit vergeht und dann gibt's so eine kleine Würfeltabelle, was so zwischendurch passieren könnte. Und die zweite Regel, die ich jetzt einführe im letzten Teil unserer Kampagne, sind die Kampfzonen.
Ich weiß auch gar nicht, inwiefern diese Flankierungsboni, die wir benutzen, im Grundregelwerk, also im Regelwerk enthalten sind oder ob das Regeln sind, die wir uns quasi mit dazu gegeben haben.
Du meinst, wenn mehrere Leute einen Gegner angreifen, dass er einen Vorteilswürfel bekommt? Genau. Das gebietet für mich der gesunde Menschenverstand. Aber
genau. Also ich glaube, solche Dinge muss man immer mitdenken. Man muss dazu sagen, wir sind ja auch nur zu dritt. Die Kampagne ist vielleicht ja auch von der Stärke für ein wenig mehr ausgelegt, für 4 bis 5. Das heißt, da muss man dann auch so ein bisschen flexibel sein, gerade was Vorteilswürfel angeht, um da so ein bisschen Dynamik und Lebendigkeit und Überlebenschance vielleicht reinzubringen.
Um das noch kurz loszuwerden, also es wird offen gewürfelt. Ich habe die Gegner ein wenig angepasst von der Menge her. Ich habe auch die Art der Gegner ab und an mal angepasst. Aber insgesamt, ich glaube, jeder Sieg war bisher teuer erkauft von euch.
Nee, ich glaube, einmal sind wir auch mehr oder weniger abgehauen und haben dann ja, die Kavallerie in Anführungsstrichen die Sache regeln lassen. Aber da kommen wir vielleicht dann zu, wenn wir bei dem jeweiligen Abenteuer sind.
So machen wir es. Werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf den Ort Kreuzing, wo das ganze Debakel seinen Anfang nimmt und auf die Menschen bzw. Personen, die innerhalb dieser Stadt leben und die wichtig sind für die Kampagne. Kreuzing ist eine Stadt in der nördlichen Weite. Das Ganze spielt also in der nördlichen Weite. Es ist eine Stadt, die von Industrie geprägt ist. Es gibt eine große Schwerindustrie-Ecke. Die haben wir auch weiterhin in unserer in unserer Kampagne. Die Stadt selber, da wohnen Menschen und Zwerge und Halblinge. Es gibt eine relativ große Halbling-Community da. Und die Stadt hat verschiedene Teile, so wie jede Fantasy-Stadt. Also es gibt den Armbereich und es gibt den Regierungssitz und das Adelsviertel, Säckel, wo die reichen Leute leben und so weiter. Das Besondere ist, dass diese Stadt einmal an einem See liegt, das Düsterwasser. Und gleichzeitig gibt es in der Stadt Feentürme. Das sind sehr merkwürdige Türme, die von den Feenwesen stammen.
Sagt man.
Genau, die hier einst in der nördlichen Weite gelebt haben. Und diese Türme bieten keinerlei Eingang und Ausgang. Also die sind einfach da. Die spielen im Laufe der Kampagne nochmal eine Rolle. Und darauf gehe ich dann nochmal ein, wenn wir zu diesem Abenteuer kommen.
Genau, man kann also in der Kampagne das generell für seinen Spielplatz benutzen. Die einzelnen Viertel sind kurz beschrieben. Es gibt immer ein, zwei Gebäude in den jeweiligen Vierteln, die man dann als Anlaufpunkt benutzen kann. Aber da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, weil ich glaube, das macht in dem Sinne vielleicht bei einzelnen Abenteuern Sinn. Aber worauf ich hinaus will, ist, es bietet einfach einen super Rückzugsort, einen Ort, wo man auch zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen kann, wo man eben so eine Sandbox, will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen was in der Art hat, was man immer wieder weiterentwickeln kann. Entweder in dieser Kampagne oder vielleicht auch in anderen Kampagnen, Folgespielen, die man machen will.
Genau, und als Spielleiter lohnt es sich einfach ein bisschen aufzupassen, was die Spieler eigentlich interessiert. Wenn die Spieler sehr fasziniert sind von diesem Industriebereich der Stadt, dann kann man den weiter herausspielen. Wenn die Spieler interessiert daran sind, sich in Regierungsangelegenheiten einmischen, weil sie vielleicht sogar hohe Mitglieder des Stadtrates sind, das kann ja ausgewürfelt worden sein während der Abstammung, dann ergibt sich daraus wieder eine ganz andere Sache, wie auch diese Stadt aufgebaut ist und wie man diese Stadt dann nutzt.
Ich glaube, das ist ein zentraler Aspekt, den man für so eine Kampagne benutzen sollte. Immer so ein bisschen zu gucken, dass man die Charaktere an die Stadt anbaut. Wir kommen da gleich auch nochmal zu, wenn es um Verbindung zu bestimmten Punkten geht. Aber dass man die Stadt einfach den Charakteren anpasst und sie damit zu einer Heimat werden lässt.
Genau, das ist entscheidend und das ergibt sich dann auch ein bisschen durch die Abenteuer. Man lernt ja die Stadt in mehreren Abenteuern kennen, findet dann auch heraus, dass diese Stadt ein sehr düsteres Geheimnis in sich trägt.
Im Buch wird aber nicht nur die Stadt und die einzelnen Stadtteile beschrieben, sondern auch ein paar wichtige NSCs, insbesondere aus dem Rat der Stadt. Und da gehen wir vielleicht einmal kurz drauf ein, weil das schon zentrale Figuren der Kampagne sind, immer so ein bisschen gewichtet danach, wonach die Spieler Lust haben und wonach sie orientieren müssen.
Ja, also jeder Charakter hat so eine kleine Hintergrundgeschichte und es gibt auch ein größeres Netzwerk dahinter, weil es natürlich mehrere Seiten gibt innerhalb dieses Rates. Und die Chance, dass diese Sachen vorkommen, ist recht unterschiedlich. Aber sie sind da. Das heißt also, du kannst sie benutzen als Spielleiter, musst sie aber nicht benutzen. Auch hier gilt Flexibilität. Wenn es von Interesse ist, dass eine geheimnisvolle Affäre aufgedeckt werden könnte, dann kann man das nutzen. Es kann aber auch sein, dass dieser NSC vielleicht gar nicht vorkommt, wie zum Beispiel in unserer Kampagne. Ich habe festgestellt, als ich das vorbereitet habe, dass man mit gewissen Charakteren durchaus häufiger in Verbindung kommt, weil sie zum Beispiel Auftraggeber sind oder weil eben von Natur aus dieser NSC wichtig ist, wie beispielsweise die Bürgermeisterin, dann hat man ein gewisses Potenzial, um sie zu nutzen. Ich würde die jetzt gern einmal kurz alle durchgehen. Ich mache das relativ kurz. Wie gesagt, man kann das nachlesen, auch in meinen Notizen. Da habe ich die auch alle nochmal kurz in vier, fünf Stichpunkten vorgestellt. Aber es lohnt sich vielleicht, auf den einen oder anderen einzugehen. Da haben wir zuerst mal die Bürgermeisterin Katrin Ecking. Die sitzt seit 3 Jahren auf dem Stuhl der Bürgermeisterin und hat sich sehr zum Verdruss des übrigen Rates dafür eingesetzt, den Bedürftigen in der Stadt zu helfen. Gleichzeitig ist sie auf der Spur der Bruderschaft der Schatten. Das ist der geheime Kult, der innerhalb Kreuzings existiert, der das Ende der Welt herbeirufen möchte. Es gibt dann die zweite wichtige Figur im Rat, ist Helda Fopp. Das ist ein Halbling und ein Vertreter der Halblinge. Der ist so ein bisschen fahrig, ein bisschen merkwürdig, so wie man sich den vorstellt, wie so ein Hobbit, wohlgenährt und unterbricht sich immer, kann irgendwie keinen roten Faden halten. Und das ist reine Scharade, der ist nämlich der eigentliche Anführer dieser Bruderschaft der Schatten. Interessanterweise taucht dieser Charakter bei uns in der Kampagne nicht auf. Wir haben keinen Halbling in der Gruppe. Das bedeutet, ich hatte keine Möglichkeit, den zu verknüpfen mit der Gruppe. Das ist eine sehr interessante Geschichte, dass er, also Heldar Fopp, eben mit Katandramus, das ist der andere, die andere wichtige Figur innerhalb der Bruderschaft der Schatten, dass die einen Machtkampf führen im Hintergrund. Das tauchte bei uns nicht so auf. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man das anders macht, wenn ein Halbling innerhalb der Spielergruppe vorhanden ist und der enger verknüpft ist, zum Beispiel mit dem Vertreter der Halblinge. Dann ist auch eine gewisse Dramatik dabei, wenn sich dann eben herausstellt, oh mein Gott, der hat eigentlich die ganze Zeit nur eine Scharade gespielt und ist eigentlich der große Strippenzieher hinter allem.
Ja, ich glaube, wir hatten mit dem Rat ja auch weniger zu tun bisher. Also mal den einen oder anderen als Auftraggeber, aber gerade diese politischen Geschichten, die ja durch den Helder auch vorangebracht werden. Ich bringe jetzt einfach mal einen Spring mal kurz, der versucht mit einem anderen, den Ambrosius, schnell den dazu zu bringen, gegen die Bürgermeisterin anzutreten. Also dieses typische Intrigenspiel, was dort stattfindet. Das hat ja bei uns noch keine Rolle gespielt. Ich glaube, wenn man irgendwie Charaktere hat, du hattest vorhin das Mitglied aus dem Rat oder irgendjemand Adligen, dann spielen solche Personen und solche Intrigen im Hintergrund oder dass man diesen liebgewonnenen, zerstreuten Halbling plötzlich eben nicht mehr ganz so lieb findet, nochmal eine ganz andere Rolle.
Bei uns war es so, als wir das ausgewürfelt haben, was die Charaktere für eine Abstammung haben und wie sie mit der Stadt verknüpft sind, hat sich schnell rausgestellt, das ist ein Detektivunternehmen, was innerhalb der Stadt arbeitet. Und dadurch haben sich ganz andere Verknüpfungen ergeben. Ambrosius Schnell ist übrigens alliiert mit Vater Paulus. Das ist der Hohepriester des neuen Gottes in Kreuzing, der ebenfalls die Bürgermeisterin absetzen möchte und der gleichzeitig einige Probleme hat mit seinem Glauben. Der gute Mann ist sexsüchtig und ist Kunde in Ambrosius Schnells Bordell.
Der Ambrosius, der sich immer gut als Geschäftsmann darstellt, aber in Wirklichkeit eben kriminellen Hintergrund hat, zudem auch dieses Bordell gehört.
Genau, richtig. Dann Alliierte für die Bürgermeisterin Katrin Ecking ist Meister Drehn. Das ist der Vertreter der Kaufleute, einer der engsten Berater der Bürgermeisterin. Der ist insofern wichtig, weil er in Abenteuer 2 Auftraggeber der Charaktere wird. Da wird nämlich seine Tochter entführt. Der wurde dann bei uns so ein bisschen auch zum Mittelpunkt und hat die Charaktere dann mit der Bürgermeisterin bekannt gemacht, nachdem der Auftrag erfüllt war.
Dann hat man noch ein interessantes Zwischenspiel zwischen der Kommandantin Rena, die von den Kreuzfahrern entsandt wurde, um sicherzustellen, dass die Versorgung der Festung durch Kreuzing weiter gesichert bleibt, aber eben gleichzeitig eine Beziehung mit Ezekia, einer Hexenschülerin, hat, was sicherlich dazu führen würde, dass sie ihren Posten nicht lange behält. Ja, und da hat man so eine weitere Geschichte, weil dieses Geheimnis ist natürlich nicht allen unbekannt, sondern auch da ist wieder Ambrosius involviert, der dieses Geheimnis kennt.
Dann haben wir noch die Exekutive innerhalb der Stadt. Das wäre dann Jonas Kreucher. Der befehligt die Braunröcke. Das ist also die Wache innerhalb der Stadt. Und der ist so ein altgedienter Veteran und kennt eben alles, was in Kreuzing so passiert. Relativ kleine Figur, ist bei uns auch nicht recht aufgetaucht. Dagegen aufgetaucht, weil wir eben einen Zwerg in der Gruppe haben, ist Gundren der Eisenkrämer. Der ist der Vertreter des Bergbaus in der Stadt. Der ist ebenfalls wichtig, weil er später ein Auftraggeber für ein Abenteuer ist, was wir vor kurzem erst abgeschlossen haben. Der hat ein kleines Geheimnis, denn er hat seine Heimat Oberstein verlassen wegen einer Schande. Aber man weiß nicht genau, was das ist. Das kann man dann als Spielleiter ein bisschen ausarbeiten, wenn man möchte.
Und last but not least in dieser
fehlt noch einer.
Okay, aber zumindest zentral könnte sich als Verbündeter für die Charaktere der Inquisitor Randolphus entscheiden, der natürlich gegen die Bruderschaft der Schatten versucht zu agieren. Möglicher Verbündeter. Wir wissen ja nicht, wie die Charaktere sich entwickeln, ne? Also theoretisch könnten die ja alles Mögliche tun, aber der vertritt dort eben entsprechend sein Glauben, ist aber auch noch nicht wirklich vorangekommen. Er weiß wohl auch, dass da irgendwas stattfindet, aber noch ist da viel unbekannt.
Und als letzte wichtige Figur wäre dann noch Charybdis zu nennen. Das ist der größte Magier in Kreuzing. Der bewohnt die Zauberspitze und taucht allerdings gar nicht so aktiv auf innerhalb der Kampagne. Den habe ich dann etwas weiter herausgespielt, weil wir eben einen Charakter haben, der in der Bereich der Magie sich weiterentwickeln wollte und zum Magier werden wollte. Und da bietet sich natürlich Charybdis an, der eben dann die Ausbildung übernimmt und ebenfalls als Auftraggeber fungieren kann, was sehr praktisch ist. Weil ein Magier hat immer verschiedene Dinge zu tun und interessiert sich für die verschiedensten Sachen.
Genau, ich glaube, der taucht bei der Darstellung am Anfang nicht auf, sondern später in einem Abenteuer. Darum ist gut, dass wir ihn jetzt einmal erwähnt haben für die magische Verknüpfung. Aber wie gesagt, zu den Verknüpfungen kommen wir gleich noch. Vielleicht einmal kurz, was ich eben interessant fand beim Lesen, und das mir besonders bei dieser Beziehungsgeschichte aufgefallen ist, dass eben viele Kleinigkeiten drinstecken, auch hier, die man im normalen Spiel womöglich überhaupt nicht mitkriegt. Diese Beziehungsgeschichte, das hat ja eher was von jeder kriegt einen Charakter zugewiesen und dann spielt mal, also so One-Shot-mäßig oder Living Cities oder wie wir das auch mal genannt hatten, wo jeder sein Geheimnis hat und man irgendwie mit vorgefertigten Charakteren spielt, weil das natürlich viel Konfliktpotenzial ist, aber du müsstest das als Spielleiter ja bewusst einsetzen. Und ich glaube, das ist genau das Interessante, dass man hier viele Möglichkeiten hat, irgendwelche Dinge anzusprechen, anzuspielen, wenn das in den Gruppenstil passt oder da irgendwelche Konflikte hervorbringen kann oder die Leute besonders gut kennen oder jemanden nicht abkönnen, benutzen die dann womöglich, wenn sie sich mit der Kommandantin das verscherzt haben und finden irgendwie dieses Geheimnis mit der Beziehung raus, benutzen die Charaktere das oder nicht. Dafür ist das, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, dass eben solche Geheimnisse mitgegeben werden.
Und je nachdem, es kann ja auch sein, wenn man eine Gruppe von Kriminellen spielt, dass man dann mit Ambrosius schnell viel enger verknüpft ist. Und auch der König der Verbrecher hat natürlich ein Interesse daran, dass die Bruderschaft der Schatten die Stadt hier nicht dem Erdboden gleich macht. Das heißt also, das wäre eine völlig andere Herangehensweise, wie ich dieses Problem hier löse.
Du hast die Bruderschaft der Schatten schon erwähnt. Vielleicht, bevor wir nochmal in die Charaktereinbindung kommen, um das Gesamtbild abzurunden, vielleicht ein paar Worte zur Bruderschaft und dem Artefakt.
Die Bruderschaft der Schatten wird im Regelwerk auf Seite 210 einmal kurz beschrieben, also relativ kurz. Es bietet viele Möglichkeiten noch für den Spielleiter, Sachen hinzuzufügen. Und es ist ein Kult, der sich daran gesetzt hat, den Dämonenfürsten herbeizurufen. Und wenn der Dämonenfürst herbeigerufen wird, dann werden sie dann die Herrscher der Welt sein, denken sie zumindest. Das Besondere ist, es gibt verschiedene Zellen und diese Zellen arbeiten auch nicht zusammen. Das heißt also, die können sich gegeneinander irgendwie Steine in den Weg legen, ohne dass sie es bemerken. Es funktioniert so, dass sie hier in Kreuzing zerstritten sind. Wir haben einmal den Halbling Helda Fopp und einmal Pentachus Katandramus, ein Adliger aus Kreuzing, die beide um die Macht des Kultes streiten. Den Streit konnte Pentachus Katandramus dann für sich entscheiden und er führt jetzt den Kult, denn er besitzt das Auge des Dämonenfürsten. Das ist ein unglaublich mächtiges Artefakt, was seinem Träger nicht nur Träume und Visionen des Dämonenfürsten beschert, sondern ihm auch die Macht beschert, den Dämonenfürst selbst herbeizurufen, wenn die Zeit reif ist. Mit dem Auge soll dann also die Apokalypse herbeigerufen werden. Und das ist dann auch das Finale, also das vermutliche Finale der Kampagne, was auf der Zauberspitze stattfindet. Das ist der Magierturm von Charybdis. Und diese Feentürme werden eine wichtige Rolle spielen bei diesem Ritual. Es wird dann am Ende der Kampagne schön beschrieben. Wenn die Spieler nicht handeln, gibt's dann eine minutenhafte Aufzählung, was dann passiert. Und dann könnte es sein, dass die Welt beendet ist, wenn die Spielercharaktere scheitern. Der Kult trifft sich im Herrenhaus von Katandramus. Das ist auch ein Abenteuer. Das ist Abenteuer 4 innerhalb der Kampagne. Da wird man das erste Mal auch mit diesem Herrn konfrontiert, weil der taucht eigentlich sonst nicht auf innerhalb der Kampagne. Es gibt auch ein Bild von ihm, ich glaube in Abenteuer 10 oder 11. Da kann man sehen, das Auge hat ihn bereits so verfremdet, dass er eigentlich schon monströs geworden ist. Vielleicht lohnt es sich aber nochmal auf das Auge des Dämonenfürsten einzugehen, denn das ist auch nicht ganz unwichtig. Das Auge gehörte einst einer Vampirin namens Lucretia und es wurde von einem Dämonologen namens Murr gestohlen. Murr taucht in diesem Abenteuer nicht auf, das ist also alles schon Jahrhunderte her. Aber das Haus von ihm taucht auf, das ist nämlich das erste Abenteuer, was man spielt. Da findet man in dem Haus von Murr Hinweise darauf, dass der Kult aktiv geworden ist und das Auge gefunden hat. Und damit beginnt eigentlich die gesamte Kampagne. Dazu kommen wir dann im nächsten Podcast, wenn wir dann einmal erklären, wie das erste Abenteuer funktioniert und was das für Grundlagen bildet. Damit haben wir im Grunde die wichtigen NSCs und die Bruderschaft der Schatten einmal kurz beschrieben. Also die Zeremonien stattfinden und dass alle Kultisten immer Tiermasken tragen und dass sie sich untereinander wahrscheinlich auch nicht kennen und sowas. Das wird alles kurz im Regelwerk beschrieben. Aber insgesamt ist jetzt sozusagen die Bühne bereitet. Man hat also jetzt einen groben Überblick, worum es überhaupt geht innerhalb der Kampagne. Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass die Vampirin auch nicht so wichtig ist. Die habe ich weggelassen. Die taucht auch nur ganz am Ende einmal auf und wird sonst nur erwähnt. Ich habe das alles zugeschnitten auf Pentachus Catandramus. Und auch den Halbling habe ich ja schon erwähnt, taucht nicht auf. Diese Machtkonstellationen innerhalb des Kultes sind bei mir nicht zum Tragen gekommen. Gut, nachdem wir jetzt die Bühne bereitet haben, werfen wir doch mal einen Blick auf die Hauptfiguren des Ganzen, nämlich unsere Spielercharaktere. Schauen wir uns an, was zu bedenken ist bei der Charaktererschaffung.
Genau, ich würde noch eine Sache, die haben wir nämlich vergessen bei Kreuzigen. Es gibt auch eine Zufallstabelle für Ereignisse. Inwiefern man das dem Zufall überlässt oder vielleicht das auch benutzt, um bestimmte Ereignisse in die Abenteuer einzubauen, also sich das einfach durchliest und denkt, ach, das wird doch in meine Gruppe ganz gut passen, sei jetzt nur kurz erwähnt. Bei uns ist, glaube ich, aus Zeitgründen sowohl in meiner Runde als auch in der Online-Runde, die wir haben, jetzt nicht so, dass wir da so massiv drauf oder vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, so massiv drauf zugegriffen haben, sondern uns stärker auf den Hauptfokus der Abenteuer bezogen haben. Aber bringt natürlich noch ein bisschen mehr Leben in die Stadt hinein. Und um dann den Bogen zu den Charakteren zu stellen, hatten wir ja schon gesagt, dass die Grundverbindung zur Stadt durch die Charaktere kommen muss, durch Verbindung, die sie haben. Und der Schatten des Dämonenfürst lebt ja davon, dass man eigentlich alle spielen kann, auch bis zum Ende durch. Und darum gibt's am Anfang, gerade für diese Anfänger, eigentlich nur so ein paar Hinweise, wie man sie mit der Stadt und mit Charakteren aus der Stadt verbinden kann. Wir erinnern uns, auf Stufe 0 wählt man ja nur seine Herkunft, seine Abstammung und kriegt Berufe dabei. Und die sind dann das Essentielle, um daraus eine Verbindung in die Stadt hinein aufzubauen. Es gibt dann eine sehr lange Auflistung. Wir können die einmal kurz übersprungsartig durchgehen. Also akademische Berufe zum Beispiel bieten sich natürlich an, direkt eine Verbindung als Berater für irgendjemanden im Rat oder so tätig zu sein oder eben zu Charybdis, dem Magier, schon eine Verbindung aufgebaut zu haben. Allgemeine Berufe sind die normalen Bürger dieser Stadt, Handwerker, die sich vielleicht eben einfach auch als Nachbarn kennen, wenn man die Charaktere da schon irgendwie zusammenführen können. Über die kriminellen Berufe hattest du gerade schon geschrieben, dass sie vielleicht in Gilden und darüber vielleicht auch schon bessere Verbindungen haben können. Kriegerische Ausrichtungen bieten sich natürlich für Stadtgarden an oder für diese Bürgerwehr. Religiöse Berufe sind eigentlich immer sehr schnell angebunden, weil irgendeine Kirche, von egal welcher Richtung man nun kommt, wird es da sicherlich geben, wenn es nur eine kleine Glaubensgemeinschaft ist. Aber auch da kann man dann zum Beispiel eben Vater Paulus bereits kennen. Ja, und Wildnisberufe bieten vielleicht die Anknüpfung für die ein oder anderen Abenteuer, die später außerhalb der Stadt spielen. Es spielt nicht alles in Kreuzing, sondern man reist ins Umland und da kennt man vielleicht auch schon den einen oder anderen und bekommt da auch nochmal seine Aufmerksamkeit.
Ja, das ist nicht unwichtig, denn diese Abenteuer, die außerhalb der Kampagne spielen, da kann es schwer sein, wenn man nur Leute aus der Stadt hat, sie überhaupt zu verknüpfen. Da würde ich dann auf die einzelnen Abenteuer eingehen. Aber wenn man jetzt auswürfelt, dass man einen Bauer spielt, dann wäre es ja überhaupt kein Problem, dass er eben aus Dörfchen kommt, wo eben auch Bauer Schinkel lebt. Das ist der wahnsinnige Bauer aus Abenteuer 3. Und genauso verhält es sich dann eben mit der Stadt Karbunkel oder auch mit Waldrand, was dann erst in Abenteuer 7 benutzt wird.
Und auch wenn es mit der Charaktererstellung nicht viel zu tun hat, ist aber auch hier natürlich wichtig, je bekannter die Charaktere werden, wenn sie vielleicht in der Stadt irgendwelche größeren Dinge machen, wird man auf sie aufmerksam. Und auch das sollte sich dann im Spiel wiederfinden, wenn man mit irgendwie sowas spielen will, wie eben Nachbarschaften mit, man muss nichts mehr in der Kneipe, wird in der Kneipe mal eingeladen. Solche Geschichten, um das Ganze auch lebendig wirken zu lassen. Was ich aber vielleicht auch noch gar nicht so sagen kann, weil ich habe ja die Kampagne selber noch nicht so weit gelesen, um mich nicht selber zu weit zu spoilern. Eine Besonderheit des Systems war ja auch immer, dass man auch später nicht vorgegeben ist, in welche Richtung man geht. Also gut, mein Charakter, der letztens draufgegangen ist, hatte zwar schon 4 Verderbnispunkte und war schon ziemlich makaber, aber muss man zwingend die Bruderschaft der Schatten auslöschen? Also muss man am Ende die Guten spielen?
Ich glaube nicht. Der Dämonenfürst ist eben der Allesverschlinger. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Das bedeutet, wenn du sagst, unsere Gruppe hat schon reichlich Verderbnis und auch ja vielleicht den einen oder anderen Wahnsinn bekommen, verfolgt er den Pfad des Apokalyptikers am Ende und möchte gerne die Welt brennen sehen, dann kann man das natürlich ohne Probleme machen. Man müsste aber allerdings dann irgendwann feststellen, und das erkennt die Bruderschaft der Schatten eben nicht, dass der Dämonenfürst mitnichten irgendwelche armseligen Menschen einsetzen wird, die dann anschließend über die Ruinen herrschen werden. Nein, er wird einfach alles vernichten. Das ist der Weltenverschlinger. Das heißt also, am Ende müsste irgendwie rauskommen, vielleicht ist es doch nicht so schlau, die Welt zu vernichten. Auf der anderen Seite kann aber auch das ein fantastisches Finale sein, wenn man an der Spitze mit dem Auge des Dämonenfürsten steht, Pentachos Kathandramus tot zu den Füßen und dann mit dem erhobenen Auge über sich der Vortex öffnet und man sagt, ja, ich war es, der Ruhl vernichtet hat in der Kampagne. Es könnte vielleicht auch sehr spannend sein. Habe ich auch noch nie gespielt, sowas. Ja.
Also ich glaube, das Wichtige ist, gerade wenn man so eine Kampagne hat, die nicht jetzt den großen Plot vorgibt. Ich habe da ja schon andere Systeme und Kampagnen gespielt, die da sehr streng Vorgaben hatten. Das meine ich noch nicht mal negativ, ne? Aber ich glaube, gerade dann ist es wichtig, auch als Spieler und auch als Spielleiter diesen Flow mitzumachen. Also ich sag mal, mein Charakter, wenn er nicht gestorben wäre, ich hatte den Nekromantiker schon aufgeschlagen. Für die nächste Stufe, weil ich gedacht habe, das ist so eine Entwicklung, die er irgendwie mitgemacht hat und von dem, was er mitgekriegt hat, hätte das irgendwie gepasst. Das heißt nicht, dass ich den Weltuntergang heraufbeschworen hätte oder so, aber ich glaube, das ist viel, was in diesem System ausmacht. Der neue Charakter wird auch seine Verrücktheiten mitbringen mit einem Orakel und einer übernatürlichen Wesenheit, die ihn manchmal benutzt. Also ich glaube, das ist das, was es ausmacht, da eben auch ein bisschen freier rumzuschweben.
Flexibilität ist das Zauberwort. Man sollte sich anschauen, was die Spieler einem bieten und gemeinsam findet man heraus, was passiert. So ein bisschen auch der Dungeon World Ansatz. Das lohnt sich hier auch. Wie gesagt, die grobe Zusammenfassung, worum es geht, haben wir gegeben. Der Dämonenfürst soll auf die Erde gerufen werden. Die Bruderschaft der Schatten hat die Stadt Kreuzing unterwandert und es gibt diverse Probleme, die es zu lösen gilt. Und eines dieser Probleme ist ein verschwundener Priester. Das ist Abenteuer 1. Damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. Genauso wie mit einer verschwundenen Tochter. Ich denke, dass wir Abenteuer 1 und 2 gleichzeitig besprechen können, weil die relativ kurz sind und für den Einstieg gedacht.
Genau.
Alles klar. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Genau, so machen wir es.
Und falls noch Fragen sind, bitte in die Kommentare. Dann können wir das im Laufe des Podcasts vielleicht aufgreifen. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss. Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.